Ja, es ist immer noch ein Massenprodukt und die größte Menge wird natürlich in dem Segment Massenprodukt verkauft, aber es ist jetzt auch ein Getränk geworden, wo man Variation will und wo das Handwerkliche auch wieder zurückgekehrt ist.
Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspur Wissen. Was ist Bier? Warum machen wir es und warum trinken wir es? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Barbara Sturm.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wie wir leben, was wir essen und trinken, mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns 5 Sterne. Dankeschön. Heute geht es ums Bier, typisch deutsch. Stimmt es eigentlich? Wie wird aus Wasser, Gerste und Hopfen eigentlich ein gutes Bier? Und warum trinken wir das? Was ist alt? Wie schmeckt Mandarinenhopfen? Was taugt das Alkoholfreie? Und ist Bier eigentlich immer noch Männersache? Das erklärt uns jetzt Barbara Sturm. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Leibniz-Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam. Hallo, Frau Sturm.
Hallo.
Frau Sturm, was ist Bier?
Bier ist ein alkoholisches Getränk und es ist gleichzeitig in Deutschland mit Sicherheit auch ein Kulturgut. Also alkoholisches Getränk bedeutet, dass ein landwirtschaftliches Rohmaterial, das zuckerhaltig ist oder stärkehaltig ist, vergoren wird. Da entsteht dann Alkohol. Und Kulturgut ist es mit Sicherheit, weil es eine sehr, sehr lange Tradition hat, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Also die ältesten Berichte darüber, dass es fermentierte Getränke gibt, alkoholhaltige fermentierte Getränke, sind etwa 10.000 Jahre alt. Und in Deutschland kennen natürlich alle das Reinheitsgebot, über das wir nachher sicher auch nochmal sprechen.
Ja, unbedingt. Wenn Sie sagen, es ist schon so wahnsinnig alt, warum hat man das denn gemacht? Weiß man darüber was?
Also das war ursprünglich mal einfach wahrscheinlich unbeabsichtigt spontane Fermentation. Also es kann sein, dass
Fermentation heißt, dass Alkohol entsteht und dass etwas, dass Zucker oder Stärke in Alkohol verwandelt.
Genau. Also es gibt Theorien, dass vielleicht irgendwann mal Getreide in einem Behälter aufbewahrt wurde und dieses feucht wurde und dann einfach spontan auch fermentiert ist. Und diese Fermentation braucht natürlich auch Mikroorganismen. Darüber wusste man natürlich sehr, sehr lange nichts, bis dann eben Mikroorganismen auch entdeckt wurden, also vor allem die Hefen entdeckt wurden. Und aber man wusste, dass eben etwas passiert mit Rohmaterialien, die entweder Stärke oder sogar schon Zucker enthalten.
Und man wusste auch, dass es schmeckt?
Naja, wenn man es konnte, dann schmeckte es mit Sicherheit, aber es gab sicher auch sehr viele Versuche, die nicht so gut gelaufen sind. Es ist auch so, dass ungefähr vor 7000 Jahren in Mesopotamien gab es dann die ersten Biere, die auf Gerste beruht haben. Also das ist ja so, wie es bei uns im Einheitsgebot auch drin steht. Und die Sumerer zum Beispiel waren eine Stadtgesellschaft, die sehr gerne Bier trank. Also alle Gesellschaftsschichten haben Bier getrunken und da gab es sehr, sehr gute Biere. Es gab aber auch sehr schlechte Biere. Was wichtig ist, Bierbrauen war durch die ganze Geschichte bis zur Industrialisierung ein Frauenjob. Und bei den Sumerern war es auch so, dass es eine Göttin des Biers gab und der Hymnus an diese Göttin, an die Göttin Ninkasi, auch ein Rezept zum Bierbrauen war aus zweimal gebackenem Brot.
Also es gab auch Brot, es gab auch Bier, das aus Brot gemacht wurde, aber der Versprecher kommt jetzt nicht von ganz versehen. Man sagt ja oder fragt sich ja eben immer, und das war ja in Deutschland auch eine lange Debatte, ist Bier ein Nahrungsmittel oder ist Bier ein alkoholisches Getränk?
Also Bier ist natürlich ein alkoholisches Getränk und ich komme aus Süddeutschland, da war es sehr lange auch ein Grundnahrungsmittel und ich glaube, in Bayern wird es immer noch von vielen als ein Grundnahrungsmittel auch angesehen. Es liegt natürlich daran, dass es
und
auch
als flüssiges Brot bezeichnen.
Genau, als flüssiges Brot bezeichnet, was tatsächlich auch daher kommt, dass Bier tatsächlich als Brotersatz während der Fastenzeit in Klöstern in der Vergangenheit verwendet wurde.
Ist die Arbeitsteilung dann am Ende so, dass die Frauen das Bier machen und die Männer es trinken?
Nee, das war zu den Zeiten nicht so. Also die Frauen haben schon auch Bier getrunken durch die Geschichte hindurch und zum Beispiel auch in Deutschland und Europa im Mittelalter haben auch Kinder Bier getrunken und das hatte unter anderem den Hintergrund, dass Bier gesünder war als das Wasser, was man bekommen konnte. Also das kann man natürlich wissenschaftlich ganz einfach erklären. Im Bierbrauprozess gibt es eine Stufe, wo die Flüssigkeit gekocht wird. Das heißt, schädliche Mikroorganismen werden abgetötet. Und natürlich, wenn man da frisches Wasser irgendwo aus dem Fluss getrunken hat, das verunreinigt war, dann war das gefährlich. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Biere zu der Zeit sehr schwach waren. Also wir reden hier von vielleicht zwischen 1,5 und 2,5% Alkoholgehalt. Also nicht so, wie wir es jetzt als Standard kennen, zwischen 4,5 und 5,5 und bei Starkbieren sogar bis zu 10%.
Na, es reicht ja für Kinder schon mit 1,5%, dann sind die ja schon auch relativ schnell betrunken, oder? Waren die Kinder damals immer betrunken?
Das weiß ich nicht tatsächlich, aber natürlich wird es schon einen Einfluss gehabt haben. Die Alternative allerdings war eben Wasser zu trinken, das einen sehr schnell krank machen konnte. Also ich denke, das war so das kleinere der möglichen Übel.
Hat man Bier auch getrunken, um satt zu werden?
Also mit Sicherheit war das schon ein Aspekt während der Fastenzeit in Klöstern und auch einer der Gründe, warum es Klosterbrauereien waren, die die Starkbiere eigentlich erfunden haben. Also man muss sich ja vorstellen, gerade im Mittelalter in Klöstern war oder Klöster waren ja eigentlich Zentren des Wissens auch und der Wissenschaft. Und deshalb hat man natürlich auch dieses Wissen angewandt, um ja während der Fastenzeit nicht hungern zu müssen. Und deshalb kommt auch dieser Ausdruck flüssiges Brot. Also man hat es wirklich geschafft, dadurch, dass man hochprozentige Biere mit einem hohen Kalorienanteil gebraut hat, satt zu werden. Und man durfte ja 3 Maß pro Tag trinken. Das war vom Papst erlaubt. Und was da ganz interessant ist, die Größe einer Maß war abhängig davon, was der Landesbischof beschlossen hat. Also zum Beispiel die Münchner Maß war 1068 Milliliter. Und davon durfte man pro Tag 3 trinken.
Und wer war der geizigste Bischof? Also wenn die Münchner mehr als 3 Liter am Tag trinken durften, die Münchner Mönche, wie viel durften diejenigen trinken, die am schmalsten behandelt wurden?
Das kann ich Ihnen gar nicht so wirklich sagen, weil eigentlich die Münchner Maß auch durch das Oktoberfest das ist, was am bekanntesten ist. Und das ist auch das Einzige, was mir jetzt gerade im Kopf ist,
Und
tatsächlich.
heute hat man immer das Gefühl, wenn eine Maß gezapft wird, dass da am Ende weniger als 1 Liter Bier drin ist. Das ist aber wahrscheinlich nur ein Vorurteil von Oktoberfestbesuchern.
Ja, aber die Sache ist ja, es ist 1 Liter und nicht 1068 Milliliter, was ja eigentlich die Münchner Maß
Ja,
ist.
das stimmt. Also man wird doppelt betrogen, wenn man erstens
Genau.
sparsam bedient wird und zweitens eine Münchner Maß bestellt und dann weniger als das bekommt. Das Reinheitsgebot ist ungefähr 500 Jahre alt und es sagt, dass in ein gutes Bier oder in ein deutsches Bier nichts anderes darf als Wasser, Malz und Hopfen. Warum ist das so?
Also, wenn wir von Reinheitsgebot sprechen, von 1516, dann ist es das Ingolstädter Reinheitsgebot. Und ich sage das jetzt so deutlich, weil das natürlich nicht das erste Reinheitsgebot war. Also beispielsweise wurde in Nürnberg 1305 schon ein Reinheitsgebot ausgesprochen und in Augsburg sogar schon um 1165, wo unter anderem drin stand, wenn ein Bierschenker schlechtes Bier macht oder ungerechtes Maß gibt, soll er gestraft werden. Das Ingolstädter Reinheitsgebot hatte mehrere Hintergründe beziehungsweise Zwecke. Also zu dem Zeitpunkt gab es einen Anstieg der Getreidepreise. Und gleichzeitig wollte man aber sicherstellen, dass die Bierpreise gleich bleiben oder zumindest nicht sehr stark steigen, um eigentlich die Bevölkerung so ein bisschen zufrieden zu halten. Das hat aber natürlich dazu geführt, dass die Brauer weniger Geld verdient haben mit dem Bier, das sie gebraut haben. Was wiederum dazu geführt hat, dass manche findigen Brauer angefangen haben, Halluzinogene in ihre Biere zu mischen.
Was?
Ja.
Was haben die da reingerührt?
Alle möglichen Kräuter, die eben halluzinogene Wirkungen hatten, um praktisch das Betrunkenwerden zu simulieren. Also was oft gemacht wurde, war, dass das erste Bier ein normales Bier war, also wirklich nur mit Getreide gebraut wurde. und mit Kräutern, die eben nicht diese Wirkung hatten. Und dann ab dem zweiten, wo man es vielleicht nicht mehr so geschmeckt hat, dann eben diese anderen Kräuter mit beigemischt. Und das erste Gefühl war, ja, man wird betrunken. Also es ist ähnliche Wirkung im ersten Moment, aber man vergiftet sich halt nachhaltig.
Und das hat man gemacht, weil Getreide teuer wurde und weil man auf der anderen Seite trotzdem eine stabile Nachfrage nach Bier hatte.
Genau.
Wenn Getreide teuer wird, warum hat man dann Getreide für Bier sozusagen gesetzlich verankert?
Naja, man hat die Gerste gesetzlich verankert, weil die Gerste am schlechtesten zum Brotbacken geeignet war. Während Weizen und Emmer und viele andere Getreidearten gut waren zum Brotbacken.
Also man hat das Getreide gewählt, mit dem man zwar Bier, aber kein Brot machen kann. Jetzt heißt es aber ja gar nicht immer im Reinheitsgebot, dass Gerste, Hopfen und Wasser verwendet werden sollen, sondern Malz. Was ist Malz?
Malz ist Getreide, das zum Keimen gebracht wird. Und während dieser Keimung, so wie wenn man es aussät, aber eben nicht im Boden, sondern tatsächlich in einer Mälzerei. Man bringt ein bisschen Wasser drauf, man erwärmt das Ganze und lässt es eben ankeimen. Das bedeutet, dass dann Stärke teilweise schon zu Mehrfachzuckern umgesetzt wird und dass Enzyme aktiviert werden, die nachher dann im Bierbrauprozess wichtig werden, um eben diese gelösten Feststoffe, also die Zucker, die aus der Stärke entstanden sind, auch tatsächlich in das Bier reinzubekommen.
Das Getreidekorn selber hat noch keinen Zucker, sondern Stärke.
Genau.
Und wenn es keimt, wird Stärke zu Zucker verwandelt.
Genau.
Aber es ist ja nicht so, dass man am Ende Pflanzen hat, die man zum Bierbrauen braucht, sondern Malz. Was passiert dann, wenn gekeimt ist?
Also wenn ein bestimmter Grad der Keimung erreicht ist, dann wird das Malz wieder getrocknet, also mit hohen Temperaturen behandelt. Das Wasser wird entfernt und der Prozess wird unterbrochen.
Es wird getrocknet, es wird gebrannt.
Es kommt drauf an. Also wenn Sie an Malz denken, das eher für Pilsner und sehr helle Biere verwendet wird, dann ist es eher nicht gebrannt, sondern eher nur getrocknet. Wenn Sie aber jetzt zum Beispiel an Malz denken, das für dunkle Biere verwendet wird, dann ist es natürlich gebrannt, ja.
Also das Malz macht die Farbe des Bieres.
Genau.
Dann hat man Hopfen. Was macht man mit dem Hopfen? Es ist ja so eine Pflanze, die an so langen, riesigen Stangen wächst und an so Drähten, die schlingt sich nach oben und dann gibt's diese Blüten, die sind so ein bisschen, sehen so ein bisschen aus wie moderne Lampen, wenn man das mal versucht zu erklären. Was macht man damit?
Also es sind keine Blüten, es sind Hopfendolden. Mhm. Und in diesen Hopfendolden haben sie sehr viele Aromastoffe drin. Und sie haben eben auch Stoffe drin, die antiseptisch wirken.
Und die erntet man, also wir reden jetzt nicht über die Blüte, sondern über die Frucht. Und die erntet man dann und was macht man dann damit?
Den Hopfen erntet man dann, den trocknet man natürlich auch. Und der Hopfen kommt dann beim Bierbrauen in der sogenannten Würzpfanne beim Kochen der Flüssigkeit, in der schon eben diese Zucker gelöst sind, hinzu.
Das ist dann schon der zweite Schritt, ne? Also wir legen den Hopfen jetzt mal zur Seite und kümmern uns wieder um das Malz. Wir haben das Malz und wir nehmen Wasser dazu. Und dann macht man was damit, damit man am Ende zu einem Bier kommt.
Also man nimmt das Malz, man vermischt es mit Wasser und dann kommt es auf den Brauvorgang an, hat man zwischen 60 und 80 Grad ungefähr und zwischen einer bis zwei Stunden normalerweise, wo diese Mischung einfach durchmischt wird und eben die löslichen Bestandteile aus dem Malz ausgelöst werden, also beispielsweise die Zucker. Dann werden die Feststoffe abgetrennt, entweder im gleichen Behälter oder in einem sogenannten Läuterbottich. Und dann kommt diese Flüssigkeit in die Würzpfanne, wo dann auch der Hopfen dazukommt.
Es wird also zuerst mal mit Wasser vermischt, dann wird es nochmal warm gemacht, dann wird es gefiltert und dann kommt der Hopfen dazu. Was passiert in der Würzpfanne?
Da wird dann gekocht und da wird auch in traditionellen Verfahren bis zu 10% Wasser verdampft und entfernt. Und dadurch wird natürlich die Konzentration an den gelösten Zuckern erhöht. Und aus dem Hopfen werden die Inhaltsstoffe, die Bitterkeit des Biers zum Beispiel ausmachen, ausgelöst. Bei den Aromen ist es so, ein bisschen des Aromas wird tatsächlich hier schon mit reingebracht, aber natürlich sind Aromastoffe bei Temperatur leicht flüchtig. Das heißt, viele der Aromastoffe werden gar nicht im Bier bleiben. Also in diesem Schritt ist Hopfen oder eine der Hauptaufgaben des Hopfens, für die Bitterkeit zu sorgen und auch für die Haltbarkeit des Biers mitzusorgen.
Jetzt haben wir das Malz, das gelöste Malz. Wir haben den Hopfen reingetan, wir haben es auch nochmal warm gemacht. Was passiert dann?
Dann kommt die Lösung in den sogenannten Whirlpool, um wieder die Feststoffe abzutrennen. Also in diesem Fall mehrheitlich eben auch den Hopfen, der da noch drin rumschwimmt.
Ist der Whirlpool das, was man sich unter einem Whirlpool vorstellt?
Jein, also ja, man kann es sich so vorstellen, aber da ist in diesem Whirlpool ist es tatsächlich so, dass praktisch die Zentrifugalkräfte genutzt werden, damit sich die Feststoffe am Rand anlagern und da absetzen. Dann wird die Flüssigkeit abgekühlt und wird in die Fermentation gebracht. Und in der Fermentation werden dann auch die Hefen dazugegeben und abhängig von der Art des Biers wird dann eventuell nochmal Hopfen zugegeben, um dann wirklich auch die Nuancen, was Aroma beispielsweise betrifft oder Flavor betrifft, in das Bier reinzubekommen. Das wird Hopfenstopfen genannt.
Hört sich gut an. Nur noch mal ganz kurz, die Hefe, die kommt ja im Reinheitsgebot nicht vor. Die war aber trotzdem immer im Spiel, weil man die braucht, damit Alkohol überhaupt entsteht.
Genau, die Hefe war immer im Spiel und natürlich ganz früher wusste man nicht, dass es die Hefe gibt. Dann im Mittelalter war es schon so, dass den Brauern bewusst war, dass da was passiert und da wurde teilweise auch der Hefeschlamm aufgefangen und für den nächsten Sud verwendet. Es gab aber da auch immer noch spontane Fermentation. Es gibt es übrigens heute auch noch. In Belgien gibt es eine Biersorte, die heißt Lambic. Und da wird bis heute, statt Hefe zuzugeben, wie es in anderen Brauprozessen stattfindet, tatsächlich der Sud der Umgebungsluft ausgesetzt und dann eben werden die Mikroorganismen aus der Umgebungsluft genutzt für die Fermentation.
Weil Hefe eigentlich überall auch wild vorkommt und eben die Steuerung, die Brauer heute machen, das ist dann schon irgendwie für Fortgeschrittene und dann setzt man es eben bewusst ein und kann eben auch den Prozess ein bisschen besser steuern. Wir haben aber unterschiedliche Hefen, auch beim Bier. Also es gibt obergäriges und untergäriges Bier und das hängt, glaube ich, von der Hefe ab.
Ja, das hängt von der Hefe ab. Also wenn man von obergärigem Bier spricht, dann benutzt man Hefe, die tatsächlich auf dem Bier aufschwimmt. Also deshalb obergärig, weil es oben ist. Und bei untergäriger Hefe ist es so, dass die an den Boden absinkt.
Und das obergärige Bier, das ist sowas wie Kölsch und Alt und das untergärige ist Pilz und Helles.
Zum Beispiel, genau. Und das untergärige Bier, das wird bei niedrigen Temperaturen tatsächlich fermentiert. Also da spricht man so zwischen 4 und 9 Grad Celsius bei der Gärung. Das bedeutet aber auch, dass die Fermentation relativ langsam vonstatten geht im Vergleich zu obergärigem Bier.
Und dass es dann länger dauert, bis man dieselbe Menge Alkohol hat.
Genau. Und das obergärige Bier, das wird bei 15 bis 20 Grad Celsius fermentiert. Das heißt, man kann es auch bei normaler Umgebungstemperatur machen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum zum Beispiel in Großbritannien und in Belgien eigentlich die Tradition der obergärigen Biere eher vorherrscht, während es in Deutschland auch eine lange Tradition der untergärigen Biere gibt. Schlicht und ergreifend, weil in Deutschland es kalte Winter gibt. Und das heißt, man konnte auch vor der Erfindung der Kältemaschine untergärige Biere zumindest im Winter brauen. Und das Märzen war dann praktisch das letzte untergärige Bier, das gebraut werden konnte. Und das wurde im März gebraut.
Und hat es besser geschmeckt oder warum hat man sich diese Mühe gemacht?
Naja, die Frage ist, ob das sich so entwickelt hat, weil es besser geschmeckt hat oder einfach der Tatsache geschuldet ist, dass es im Winter kalt war und man ja sehr viel Aufwand hätte betreiben müssen, um die Umgebung der Fermentationstanks zu heizen.
Ach so, also man hat im Grunde sich jeweils der Witterung angepasst und entweder das eine oder das andere gemacht.
Genau.
In Köln hat man aber immer nur Kölsch getrunken.
Ja, und das ist interessant. Aber Köln ist auch sehr nah an Belgien und hat deshalb wahrscheinlich auch mehr Einfluss der belgischen Tradition als anderer deutscher Traditionen.
Man sagt ja immer, dass obergärige Biere, also Kölsch, Alt, diese ganz leichten, süffigen Biere, dass die besser verträglich seien. Stimmt das?
Das würde ich jetzt als Pilztrinkerin so nicht unterschreiben.
Ist das ein Trend, dass man uniformere Biere hat oder geht der Geschmack nicht in die andere Richtung?
Lange war es ein Trend. Also bis in die 2000er war es eine weltweite Entwicklung, dass beispielsweise fast nur noch Bitterhopfen angebaut wurden. Also da ging es nur noch um die Bitterkeit im Bier und Aromahopfen nicht vom Markt komplett verschwunden sind, aber zu einem winzigen Nischenprodukt eigentlich wurden. Und in den 2000ern hat dann eine Kehrtwende zunächst in den USA angefangen und dann gab es diese Craft-Beer-Entwicklung. Und da haben die...
Das sind kleine handwerkliche Brauereien.
Genau, das waren ursprünglich mal kleine handwerkliche Brauereien, teilweise auch Mikrobrauereien genannt, also wirklich kleine Brauereien, die sich teilweise aber dann auch zu großer Marktmacht entwickelt haben, beziehungsweise dann auch in große Brauereikonzerne mit integriert wurden. Aber da war dann erstmal die Entwicklung, dass man zu sehr hopfigen Bieren übergegangen ist. Also zum Beispiel India Pale Ale oder American India Pale Ale. Also sehr, sehr stark auf starken Geschmack aus war. Und das hat sich dann in den 2000ern und auch in den 2010ern sehr stark entwickelt. Es haben sich auch sehr, sehr viele neue Brauereien eben gebildet in allen Ländern, zumindest in Nordamerika und in Europa. Um Ihnen so ein bisschen ein Beispiel zu geben, Frankreich ist ja jetzt nicht so bekannt für Bier. Und 2014 gab es in Frankreich 663 Brauereien. 2020 gab es 2300 Brauereien und von diesen 2300 sind 2000 Mikrobrauereien. Ja, da sieht man einfach schon diese Entwicklung. Das Bier, ja, es ist immer noch ein Massenprodukt und die größte Menge wird natürlich in dem Segment Massenprodukt verkauft, aber es ist jetzt auch ein Getränk geworden, wo man Variation will und wo das Handwerkliche auch wieder zurückgekehrt ist.
Und die Variation ist auch in Deutschland möglich, weil das Reinheitsgebot ja nicht mehr gilt.
Naja, also das Reinheitsgebot in der Form von 15-16 galt ja sowieso nur ein paar Jahre. Und dann gab es schon eine Sonderregelung, dass beispielsweise auch mit Weizen gebraut wurde. Das war zwar nur für bestimmte Personen, die das machen durften, aber da wurde es schon gesprengt. Und auch Beimischungen wurden hinzugefügt. Und das deutsche Biersteuergesetz und alles, was damit zusammenhängt, hat auch mehr Flexibilität als das, was wir jetzt als Reinheitsgebot im Kopf haben. Außerdem, die meisten deutschen Brauer halten sich schon an das, was wir als Reinheitsgebot kennen. Aber man hat auch Flexibilität gewonnen dadurch, dass es wieder eine größere Vielfalt in Hopfensorten gibt. Und dass da wirklich auch konkret auf bestimmte Geschmacksmerkmale zum Beispiel oder Geruchsmerkmale gezüchtet wird. Also es gibt beispielsweise eine Sorte, mit der ich tatsächlich auch schon langjährig gearbeitet habe, die heißt Mandarina Bavaria.
Und die schmeckt wirklich nach Mandarinen?
Die riecht auch extrem nach Mandarinen, ja.
Und die ist aber innerhalb dieses Reinheitsgebotes noch gebraut?
Na, das ist eine Hopfensorte.
Ach so.
Also die Hopfensorte selbst schmeckt und riecht nach Mandarinen. Mhm. Und dadurch ist es absolut innerhalb des Reinheitsgebotes, ja.
Ja, klar, das erschließt sich dann von selbst. Aber also wir haben jetzt den einen Trend zu kleineren, handwerklichen, Spezialitäten. Bieren haben immer noch den großen Massenmarkt. Und was tut sich da? Was sind da die Trends? Was trinkt man in den nächsten Jahren?
Also sowohl im Massenmarkt als auch tatsächlich bei den Spezialitätenbieren ist der Trend zum Hellen. Also auch um Ihnen da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, seit 2015 gab es einen Zuwachs von 61% im Marktanteil beim Hellen in Deutschland, während der Marktanteil der Weißbiere ungefähr um 20% gesunken ist.
Und das sind beides bayerische Biere.
Es sind beides Biere, für die Bayern bekannt ist, ja. Also man sieht schon, das Helle, das hat wirklich zugenommen. Was auch zugenommen hat, sind alkoholfreie und alkoholarme Biere. Und was auch, und das hat mich erstmal überrascht, aber man sieht es immer mehr, was zugenommen hat, sind stark trübe Biere.
Was ist mit alkoholfreiem Bier? Wie kommt das?
Der Trend dazu, dass es jetzt mehr alkoholfreies und alkoholarmes Bier gibt, denke ich, kommt daher, dass eben Bier für uns auch ein Stück weit Kulturgut ist und auch zu unserem Lebensstil gehört, aber eben auch ein größeres Gesundheitsbewusstsein sich entwickelt hat. Und während man vor 20 Jahren alkoholfreie Biere nur sehr ungern getrunken hat, weil sie eigentlich nicht nach einem guten Bier geschmeckt haben, hat sich das natürlich auch sehr stark verändert in den letzten Jahren. Und es gibt mittlerweile ausgezeichnete Biere. Also Weizenbiere gibt es schon länger, sehr, sehr gute alkoholfreie. Und mittlerweile kriegt man auch sehr gute alkoholfreie Biere in anderen Segmenten.
Und es ist, das muss man dazu sagen, es gab ja diese ganz großen, den ganz großen Verdacht bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver, dass die bayerischen Biathleten gedopt seien, weil die so gut waren damals. Und dann hat man herausgefunden, dass die hektoliterweise alkoholfreies Weizen importiert haben. Und dann hat das jemand untersucht und die New York Times hat damals geschrieben, das habe so spektakuläre isotonische Werte und Ergebnisse, dieses alkoholfreie Weizen, dass man das nur jedem Sportler empfehlen würde. Würden Sie das auch tun?
Ja, also mit Sicherheit. Es ist ein isotonisches Getränk und es schmeckt. Und wie gesagt, also gerade im Sommer, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel zum Radfahren, ist es doch super. Wenn man sich mit einem gesunden isotonischen Getränk hinsetzen kann, das auch noch so ein bisschen nach Tradition schmeckt.
Wunderbar. Dankeschön, Frau Storn.
Ich danke Ihnen.
Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft @LeibnizWGL und @RP-Online. Mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als @DasTutManNicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.